Hallo und herzlich willkommen zum Mitschnitt der Veranstaltung Teusachs Konkret zwischen Jugendkultur und rechter Ideologie. Die Teusachs Konkret ist eine Diskussionsveranstaltung des Netzwerk Tolerantes Sachsen und fand am 21. Oktober 2025 digital statt. Das Netzwerk Tolerantes Sachsen sind mehr als 150 Initiativen und Vereine aus Sachsen. Wir setzen uns für demokratische Kultur und vielfältige Lebensweisen ein und engagieren uns gegen Einstellungen der Ungleichwertigkeit, Antisemitismus und Rassismus. Das Netzwerk Tolerantes Sachsen und auch diese Veranstaltung wurden mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Zur Teusachs Konkret am 21. Oktober waren Andrea Röpke, Journalistin und Autorin, und Martina, eine Mitarbeiterin von Prodis, eingeladen. Gemeinsam analysieren sie, warum rechte Jugendgruppen in Sachsen wachsen. Sie nehmen gesellschaftliche und politische Ursachen in den Blick. Und sie tauschen sich darüber aus, wie die Zivilgesellschaft darauf reagieren kann.
Jugendliche und auch in einem anschließenden Austausch darüber, was wir als Teil der sächsischen Zivilgesellschaft, wo wir darin Anknüpfungspunkte für uns finden. Ganz kurz zu mir, damit ihr wisst, wer euch durch diese Veranstaltung führt. Mein Name ist Alex Schuster, ich bin noch Sprecherin im Sprecherinnenrat des Teusachs. Dort bin ich für das NDC Sachsen reingewählt. Und das NDC hat ganz viele unterschiedliche Angebote im Raum Schule. Ich konkret arbeite in der Schulberatung und die Schulberatung ist die mobile Beratung im Kontext gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung, rechte Vorfälle an Schulen. Wir begleiten und beraten Schulen in der Prävention von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und gerade aber zu einem Großteil tatsächlich in der Intervention von Vorfällen, genau, und im Umgang damit, wie Schulen ihre Schülerinnen und Schüler schützen können, wie sich Schulen für eine demokratische Schulkultur stark machen können, trotz eines oft menschenfeindlichen Gegenwinds. Das heißt, das Thema, auf das wir heute schauen, ist mir natürlich als Sprecherin wichtig, aber auch gerade aus meiner Tätigkeit heraus habe ich viele Anknüpfungspunkte. Und so geht es vielen Menschen in toleranten Sachsen. Und wir freuen uns, dass ihr heute alle dabei seid. Denn wir engagieren uns alle für ein demokratisches Miteinander und das Miteinander ist derzeit gefordert wie lange nicht mehr. Eine der aktuellsten Herausforderungen ist eine Jugendkultur, die mehr und mehr Menschenfeindlichkeit und Ablehnung von Vielfalt einfordert und sich immer offener rechter Codes, Chiffren und Symboliken bedient. Vor wenigen Jahren hatten viele von uns noch den Eindruck, dass die Aufbruchsstimmung von Fridays for Future und die Anerkennung vielfältiger Identitäten dominieren. Das ist nicht weg, doch wir erleben gerade vermehrt, wie sich Jugendliche organisieren, um Kleinstadt-CSDs zu stürmen, wie Schulklassen sich mit White Power-Gruß auf Instagram verewigen und wie Ermittlungen gegen rechte Terrorgruppen sich auf immer jüngere Personen konzentrieren. Deswegen die Veranstaltung. Wir wollen hier analysieren, was hinter dieser Entwicklung steckt und wo vielleicht auch Grenzen verlaufen zwischen dem jugendkulturellen Phänomen und gefestigter Ideologie. Dazu haben wir uns heute zwei Expertinnen im Themenfeld eingeladen und mit den beiden werden wir für ungefähr 90 Minuten einen Blick auf die Situation werfen und ihre Fachexpertise dazu einholen. Noch zwei Vorbemerkungen und zwar zum einen möchte ich nochmal auf unsere Ausschlussklausel hinweisen. Genau, einerseits ist es wichtig, die hier zu zeigen, damit wir sie rechtssicher nutzen können. Andererseits vielleicht auch als euch, wenn ihr Veranstaltungen plant, als kleiner Hinweis, dass es um das Hausrecht anzuwenden notwendig ist, in den Einladungen und auch in den Präsentationen zu Beginn der Veranstaltung auf diese Klausel immer hinzuweisen. Das moderierte Gespräch jetzt zu Beginn, das wird aufgezeichnet, das heißt, die Tonspur wird aufgezeichnet und diese bearbeitete Fassung wird später zugänglich gemacht. Wir haben viele Fragen vorbereitet, damit wir gut durch den Abend kommen und damit wir auch die Tonspur gut nachvollziehbar gestalten können. Wenn ihr aber Fragen habt an Andrea oder an Martina, dann könnt ihr die gerne in den Chat schreiben und wir werden die nach Möglichkeit aufgreifen. Und jetzt wollen wir aber gerne direkt in das Gespräch starten und dazu beginnen wir mit einer kleinen Einführung auch in die aktuelle Lage und in die derzeitige Situation, die wir von Andrea Röpke bekommen. Andrea ist Politologin und Journalistin und seit den 90er Jahren beobachtet sie die extremen Rechte in Deutschland, hat in zahlreichen überregionalen Medien publiziert, zahlreiche Fachpublikationen geschrieben oder mitveröffentlicht und legt dabei ihren Schwerpunkt immer wieder auf Themen, die zentrale Lebensvorstellungen berühren, also völkische Ideale, Kindererziehung, Geschlechterrollen. Sie geht in ihren Recherchen der Frage nach, was die extreme Rechte und ihre Aktionsformen so attraktiv für junge Menschen macht und wieso es gerade Kleinstparteien wie der NPD bzw. jetzt Heimat oder dem Dritten Weg gelingt, Einfluss zu gewinnen. Wir freuen uns sehr, dich heute hier dabei zu haben und sind gespannt erstmal auf deine Einführung und darauf später mit dir ins Gespräch noch zu gehen. Herzlich willkommen, Andrea.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin auch ganz gespannt und freue mich total auf den Austausch. Wir sind hier in Norddeutschland gerade sehr, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt und ich würde versuchen, einen kurzen Überblick zu geben, in 10 Minuten gar nicht so einfach. Dieses Phänomen der rechtsextremen Jugendgruppen, einerseits natürlich neu entstehende Gruppierung, andererseits haben wir es einfach mit zigtausenden Kindern rechtsextremer Eltern zu tun, die über mehrere Generationen manchmal hinweg, über Jahre hinweg eben auch schon familiär beeinflusst wurden. Wir haben 2024 ein Phänomen erlebt auf der nicht unbedingt nicht reichen Insel Sylt. Fingen anscheinend wohlhabende Jugendliche, junge Leute an, nach dem Song von Gigi D'Agostino rassistische Parolen zu grölen. Das Ganze ging wirklich viral. Das hat eine Dynamik aufgenommen, wie wir sie so noch nicht erlebt haben. Aber dieses Lied löste eine Enthemmung aus, die tatsächlich erschreckend war, weil wir dann gerade im ländlichen Bereich bundesweit, und das ist jetzt gar nicht auf Sachsen nur bezogen, sondern auch im Westen eben das Gleiche, dass man tatsächlich egal auf Erntefesten, Feuerwehrfesten, Klassenabschlussfeiern und wie auch immer tatsächlich wahrgenommen hat, dass diese rassistischen Parolen, dieses Lied, diese Vereinnahmung des Liedes in rassistischer Art und Weise eben wirklich deutschlandweit losging und natürlich unheimlich viel Strafanzeigen nach sich zogen. Aber ich glaube, das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Anteil dessen, was da wirklich gelaufen ist. Ich habe es selber auch recherchiert, war total erschrocken, dass es eigentlich so gerade in vermeintlich unpolitischen Strukturen dann eben auch tatsächlich sehr offensichtlich wurde. Zeitgleich haben wir dann erlebt, dass tatsächlich Gruppen aufgetreten sind, 2024, die an Hass und Gewalt tatsächlich dann ihresgleichen gesucht haben. Gerade in Sachsen hat man das ganz, ganz massiv unter anderem erlebt. Das waren die Angriffe auf den CSD. 700 Rechtsextreme, überwiegend Jugendliche, die in Bautzen aufmarschierten, Angst und Schrecken verbreiteten. Der gewaltsame Übergriff auf Matthias Ecke, SPD-Politiker, der schon am Boden lag. Die unzähligen Angriffe auf Menschen, Antifaschisten, migrantischer Herkunft, aber auch bundesweit, also nicht nur in Sachsen, sondern bundesweit haben wir seitdem erlebt, zum Beispiel in Niedersachsen, gezielte Angriffe auf alternative Einrichtungen, Brandstiftungen, eine Enthemmung der Gewalt, insbesondere von teils minderjährigen StraftäterInnen. Das nehmen wir wahr. Die Amadeo Antonio Stiftung hat hier zum Beispiel in einem Zeitraum 55 Angriffe gezählt. Zeitgleich haben wir aber, oder kurz davor bin ich auf diese Seiten gestoßen. Das war schon vorher, wo ich gedacht habe, jetzt beginnt bei der NPD ein Umdenken. Sie versuchen wieder die Spreelichter, diese ganze Initiative, die gerade insbesondere Jugendliche anfixt, zu deaktivieren. Und da ist zum Beispiel von der NPD, das war speziell um Sebastian Richter herum, von den jungen Nationalisten, eine Idee viral gegangen hier Inferno Deutschland. Also das heißt, Gruppen zu gründen, die per se erstmal nichts mit der NPD oder den jungen Nationalisten, also NPD nennt sich heute Heimat, ich bleibe aber bei NPD, bei den jungen Nationalisten zu tun haben, sondern supporten im vorpolitischen Raum eben als schlagkräftige Nationalisten auftreten, die gleichen Feindbilder repräsentieren wie die jungen Nationalisten. Das heißt, gegen engagierte Menschen, gegen queere Menschen, gegen migrantische Menschen anzugreifen und sich dabei so Gruppen zu geben wie Revolte oder Verteidigen. Diese Gruppen sind dann aus dem Boden gesprossen. Man spricht heute so in etwa von 100 verschiedenen Gruppen. Und ähnlich wie die NPD hat eben auch der Dritte Weg, die militante völkische Kleinstpartei, die auch in Sachsen sehr stark verankert ist, eben diesen zum Beispiel die Nationalrevolutionäre Jugend als Arbeits Arbeitsgemeinschaft gegründet. Und so sind diese ganzen Gruppen entstanden. Deutsche Jugend voran, Jung und Stolz. Es gibt aber auch noch die identitäre Bewegung. Es gibt Gruppen wie Gorelitsch Resista aus Görlitz oder eben Orbstorium aus Ostsachsen. Also zahlreiche Gruppen, die entstanden sind, die sich aber, wie man hier wieder sehen kann, überwiegend bei traditionellen rechtsextremen Strukturen eingedeckt haben. Das heißt also, wir vermuten dahinter wirklich eine gezielte Strategie, eben diese Herkunft dieser Gruppen zu verschleiern, wobei Gruppen wie zum Beispiel die Chemnitz-Revolte eben durchaus unabhängig agiert haben, nicht so nah an diesen herkömmlichen Strukturen. Diese Gruppen traten so auf: Elbland-Revolte, die prominenteste, wird von Finlay Pfuckner angeführt aus Görlitz, also die tatsächlich mit Schulungen, Wanderungen aufgetreten sind, gerade sehr, sehr männlich dominiert waren und natürlich auch das Männlichkeitsbild ideal verkörpert haben, aber vor allen Dingen auch mit Militanz und Gewaltbereitschaft agiert haben. Es hat nicht lange gedauert, dass Pfuckner dann auch ins Gefängnis, also verurteilt wurde. Und hier habe ich mal eingeblendet, dass das Ganze im Westen bei den Gruppen, zum Beispiel Hermannsheide, verortet in Niedersachsen, Lüneburger Heide oder Bremen 28, auch bei diesen Jugendgruppen, also Weser-Ems-Aktion, tatsächlich wahrgenommen wurde. Das heißt, eine erstaunliche Vernetzung ist auch klar geworden, Solidarität unter diesen militanten Strukturen, die ja angeblich so gar nichts miteinander zu tun haben und in verschiedener Vielfalt aufgetreten sind. Wir haben dann relativ früh in den Medien das Ganze wahrgenommen und als TikTok-Nazi-Strukturen ausgemacht, also weil vor allen Dingen die Vernetzung, Organisation dieser Gruppen eben über Social Media, über die Messenger ging, wie TikTok, Instagram, WhatsApp wieder sehr stark. Wir im Einzelnen erstmal nachweisen mussten, was sind das für Strukturen? Sind die wirklich so vereinzelt? Weil der Verfassungsschutz spricht natürlich bis heute wieder davon, dass es unstrukturiert, ich glaube, das ist eines der Lieblingsworte, wenn es um Rechtsextremismus geht, das Ganze, diese Schlägerbanden der Jugendlichen seien unstrukturiert und aktionsorientiert, ist klar, aber eher so, dass es sich um nicht so professionell strukturierte Gruppierungen handeln soll, wie wir sie aber wahrnehmen. Das Kulturbüro Sachsen hat dann aber das auch gleich klargestellt, hat eben gesagt, dass diese Übergriffe wie eben unter anderem, ich betone unter anderem in Dresden, Bautzen, Leipzig und so weiter, diese massiven, brutalen Übergriffe, Aufmärsche, Drohszenarien, die seitdem entstanden sind, dass das eben keine Einzelfälle sind und haben auf einen hohen Organisationsgrad hingewiesen. Wichtig ist aber noch zu sagen, dass das Ganze aufgeploppt ist, gerade nach dem Ende der Pandemie. Wir gehen davon aus, dass die Pandemie und vor allen Dingen auch der Lockdown, der ja insbesondere von jungen Menschen als sehr grausam empfunden wurde, und wir haben da sicherlich auch viele, viele Fehler gemacht, weil wir eben auch als Korrektiv nicht zur Verfügung standen und die Rechten eben als Widerstand haben auftreten lassen. Also sie haben sich sehr in dieser Zeit sich sehr stark an dem vermeintlichen Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen von rechts orientieren können. Und Wilhelm Heidmeier, Soziologe, hat der ehemals Universität Bielefeld, hat es so formuliert: Junge Menschen beabsichtigen, so der Soziologe Heidmeier, sich selbst, aber auch die eigene Nation wieder als handlungsfähiges, starkes, selbstbestimmtes und machtvolles Subjekt zu konstituieren. Das heißt so eine Art Selbstermächtigung der Jugendlichen. Wenn ihr uns so lange nicht wahrnehmt, wenn wir so lange keine Rolle spielen, wenn uns so viel vom Staat diktiert wird, dann ermächtigen wir uns jetzt selber, weil wir diesen Staat tatsächlich auch so in Frage stellen. Und solche, Zitat Heidmeier, solche autoritären Wünsche werden maßgeblich durch Krisenerfahrungen bedingt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Impuls. Wir haben dann tatsächlich, ich habe schon gesagt, wir haben das tatsächlich ganz massiv im ländlichen Bereich wahrgenommen. Ich habe mich jetzt nicht explizit auf Sachsen konzentrieren können, aber ich gehe mal davon aus, dass das da genau dasselbe ist. Also natürlich auch ein Phänomen der Städte insbesondere. Wir beobachten das da in den Fußballstadien, wo tatsächlich versucht wird, mit ganz, ganz jungen Leuten die Stadien zu besetzen. Also die in Hannover sehen wir es zum Beispiel bei Hannover 96, die durchaus eine alternative, vielleicht linke Ultraszene hatten, die mittlerweile richtig aus dem Stadion gekickt wurde. Also das kennt man aus Magdeburg und Halle schon lange, aber hier ist es eben durch diese wahnsinnige, massive Präsenz von ganz jungen Unterstützern gelungen, den rechten Hooligans gelungen, eben die Ultras weitestgehend rauszuvertreiben. Das ist auch so ein Aktionsradius dieser neuen Gruppen. Wir sehen hier ganz inflationär genutzt bei Instagram von Kindern und Jugendlichen den rassistischen Gruß. Das ist also nicht normal der Tauchergruß, wie wir Älteren den vielleicht irgendwie von den Malediven oder wo auch immer her kennen, sondern das ist tatsächlich White Power, das W und das P. Dieser Gruß, aber auch die Kombination 2x8 mit den Fingern gezeigt oder 3x die 4, Deutschland den Deutschen als Kodierung, 1161, sehr populäre Kodierung. Und dann hier rechts zum Beispiel, das wird auch sehr häufig gepostet. Ich weiß nicht, ob wir Älteren das erkannt hätten. Happy Brandon Day, was damit gemeint ist. Das ist der 15. März, den Jugendliche feiern und sie feiern tatsächlich Brandon Tarrant, einen Massenmörder, der am 15. März in Christchurch in zwei Moscheen eingedrungen ist und über 51 Menschen ermordete. Ebenso werden andere Massenmörder gefeiert. Das heißt, eine Radikalisierung einer Jugend, wie wir sie oft in Schulen als Betroffene, als Eltern vielleicht gar nicht so wahrnehmen und auch vielleicht noch unterschätzen. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, jetzt zum Beispiel in Niedersachsen, das wird es sicherlich in Sachsen auch geben, ein Glossar, eine Erklärung von Codes und Symbolen dieser Jugendszene, weil ich bin wirklich massiv erstaunt und erschrocken vor allen Dingen, wie professionalisiert das Ganze ist. Also Schwarz-Weiß-Rot, Entschuldigung, das verstehen wir alle mittlerweile, die Farben des Deutschen Reiches oder dass man zwei solche Blitze als SS-Zeichen deuten kann. Aber diese ganze NS-Bezogenheit, diese radikalisierten rechten Jugendstruktur geht dahingehend, dass sie sogar in Holocaust-Leugnung eingeweiht sind. Das heißt also zum Beispiel, wenn sie in ihrem Account diesen Stift, diesen Kugelschreiber als Symbol besetzen, dann kann das andeuten, dass sie das Narrativ, diese Verschwörungsideologie der Fälschung des Tagebuchs der Anne Frank damit andeuten wollen. Also tatsächlich verstehen Jugendliche etwas von Holocaust-Leugnung. Das, was wirklich Nikolai Nehrling oder Ursula Haverbeck, bekannte Holocaust-Leugner, seit Jahrzehnten verbreiten, ist bei diesen Jugendlichen oft ungeahnt angekommen. Oder die Holztür dient als Holocaust-Leugnung, als Symbol, weil sie eben für die Leugnung steht, dass in Auschwitz Menschen vergast wurden. Oder der Tannenbaum als völkisches Blut- und Bodensymbol. Also da müssen wir uns mit auseinandersetzen, weil eben diese Nazis im Kinderzimmer nicht nur bei Festen oder Feiern so auftreten, weil sie Übergriffe starten, sondern weil das Ganze dahin geht, wie wir es jetzt erlebt haben, dass es eben auch mutmaßlich terroristische Gruppierungen gibt, wie tatsächlich die sächsischen Separatisten, gegen die jetzt Anklage erhoben wurden. Da sind 3 AfD-PolitikerInnen aus Sachsen involviert, beschuldigt, aber vor allen Dingen auch junge Menschen, die gerade oder auch zum Teil noch gar nicht volljährig sind. Und da gibt es zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern Hausdurchsuchungen, die auch in Sachsen durchgeführt wurden gegen die letzte Verteidigungswelle, die eben auch schon Anschläge durchgeführt haben. Diese sächsischen Separatisten sind was ganz Besonderes, weil der Anführer dieser Gruppe stammt aus einer Familie, die mir als Journalistin jetzt in den letzten 30 Jahren immer wieder untergekommen ist. Der Großvater ist einer der führenden FPÖ-Leute in Österreich gewesen. Der Vater unten zu sehen, Hans-Jörg Schimanek, ist ein militanter Neonazi aus Österreich, der 4 Jahre wegen NS-Wiederbetätigung in Haft saß. Und jetzt sind 2 bzw. 3 seiner Söhne eben angeklagt, zu einer Terrorgruppe dazu zu gehören. Und genau das ist der Punkt. Das ist das, was immer wieder vernachlässigt wird. Tatsächlich bekommen wir jetzt die Quittung für das, was wir versäumt haben in den letzten Jahrzehnten, dass wir eben nicht genau hingeschaut haben. Wir haben immer gerne von bildungsfernen Familien geredet. geredet, aber auch in bürgerlichen Familien, auch im breiten Spektrum der bundesdeutschen Gesellschaft Rechtsextremismus über mehrere Generationen an die Kinder eben weitergegeben worden. Und genau das ist eines der massiven Probleme, die wir erleben. Und da möchte ich nur ganz zum Schluss darauf hinweisen, wir haben auch Gruppierungen wie die Identitäre Bewegung, eine sehr elitäre Kaderstruktur, unter anderem in Sachsen, die werden allen bekannt sein. Weniger bekannt sind vielleicht die Studenten stehen auf, die sich formiert haben während der Corona-Pandemie. Und auch hier könnte man explizit in Dresden beobachten, wir haben diese ganzen Videos auseinandergenommen, dass eine der Rednerinnen zum Beispiel unten Almut Schröder war. Almut Schröder ist Lehramtsstudentin, kommt aus Niedersachsen und ist Anführerin der völkischen Gruppe Sturmvogel Deutscher Jugendbund. Das heißt, wir haben Jugendliche, die in dritter Generation in völkischen Strukturen, sei es in rechten Bünden wie dem Sturmvogel oder ehemals HDJ, oder auch im Freibund, in der Deutschen Gildenschaft, bei den fahrenden Gesellen, da gibt es ganz, ganz viele Bünde, eben radikalisiert wurden durch die Eltern und jetzt eben in Jugendgruppen wie Studenten stehen auf, eine akademisch geprägte Jugend eben beeinflussen. Und auch das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und ganz zum Schluss möchte ich auf den Jungadler hinweisen. Wir haben dreifach für die Zeit dazu berichtet, dass dieser Jungadler ein äußerst nationalsozialistisch geführter, führungsautoritärer völkischer Jugendbund ist und ganz stark verankert in Sachsen ist. Also wir haben einerseits die radikalisierten Strukturen wie Deutsche Jugend voran im Umfeld im Umfeld von Dritten Weg oder NPD. Andererseits aber auch die Hintergrundjugendarbeit, die nicht minder nationalsozialistisch ist und die tatsächlich sich immer wieder an Brauchtumsveranstaltungen, die auch in Sachsen ständig stattfinden, kennzeichnen, daneben eben Eltern ihre Kinder mit. Oder hier unten das Bild finde ich besonders schockierend. Das sind Väter aus Sachsen, aus dem rechtsextremen, militanten und völkischen Spektrum, die tatsächlich ihre Kinder mit zum, aus meiner Sicht, härtesten Aufmarsch der Neonazi-Szene nach Budapest nehmen und dann zugleich wieder die Kinder in die Lager und in den ideologischen Drill und der Entfremdung von der Demokratie in den Reihen dieses Bundes Jungadler schicken. Also es ist sehr kurz gefasst alles. Ich hoffe, dass ich so einen kleinen Überblick geben könnte, aber wir stehen ja später dann auch noch für Fragen zur Verfügung.
Ja, vielen Dank, Andrea, für den ersten Überblick. Bevor wir ins Gespräch gehen über zentrale Aspekte dessen, was rechten Lifestyle für Jugendliche derzeit ausmacht und genau auch nochmal in spezifische Bereiche tiefer reinschauen können, möchte ich gerne noch die zweite Expertin unserer Veranstaltung begrüßen. Das ist Martina. Martina ist Pädagogin in der politischen Bildungsarbeit und arbeitet bei der AGJF Sachsen, dem Dachverband für offene Jugendarbeit. Seit 2022 ist sie in der Beratungsstelle Prodes tätig, wo sie vor allem Fachkräfte in der Arbeit mit Jugendlichen berät. Sie bringt heute ihre praktischen Erfahrungen aus der Distanzierungsberatung mit und gibt uns einen Einblick in Antworten auf die Fragen, was bewegt Jugendliche und welche Prozesse durchlaufen sie, welche Ansatzpunkte für die Arbeit gibt es mit ihnen. Und ich würde jetzt das Wort an dich übergeben, Martina. Vielen Dank, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Danke, Andrea, für den sehr guten Überblick und das Monitoring von der Szene. Ja, ich freue mich auf den Austausch jetzt schon und ich werde einen anderen Blick reinbringen. Ihr seht es schon an der anderen Form der Präsentation. Ich habe erstmal die Vorstellung nochmal von der Beratungsstelle mitgebracht, aber auch natürlich nochmal inhaltliche Aspekte, die unsere Beratungsstelle auch ausmacht. Wie auch Alex schon gesagt hat, wir sind bei der AGF Sachsen Dachverband für offene Jugendarbeit angesiedelt. Das heißt, die Beratungsstelle agiert auch nach einem sozialpädagogischen Konzept und zieht ihre Erfahrung aus der Jugendarbeit. Wir sind spezialisiert auf Neonazismus und sind für ganz Sachsen zuständig. Genau, sind aber auch im Beratungsnetzwerk beim Demokratiezentrum Sachsen angesiedelt, wo ja auch unter anderem die Schulberatung vom EDC angedockt ist, die Opferberatung des Kulturbüros Sachsen, der VPN, mit der Distanzierungsberatung im religiös motivierten Extremismus und die Aussteigerprogramm Sachsen. Also das ist so ein ganzer Verbund, die quasi dafür da sind, Fachkräfte, Kommunen, Schulen, soziale Umfelder direkt zu beraten und zu unterstützen. Unsere Zielgruppen sind primär Fachkräfte der Jugendarbeit und angrenzende Arbeitsfelder. Heißt, unsere Zielgruppen sind dort sehr divers. Die Anfragen kommen von der Schulsozialarbeit, also Kontext Schule, wo wir auch mit dem NDC stark zusammenarbeiten, aber auch eben aus der Hilfe zur Erziehung. Also heißt, da arbeiten wir dann mit Wohngruppen zusammen oder auch offene Jugendarbeit, also ein klassischer Jugendclub oder auch mobile Jugendarbeit, je nachdem. Also es ist ein sehr breites Arbeitsfeld, was wir abdecken. Und mittelbar über die Fachkräfte versuchen wir halt neonazistisch involvierte junge Personen zu erreichen. Also heißt, indem wir Fachkräfte der Jugendarbeit beraten, wie sie mit der Herausforderung umgehen können und sie entsprechend in Kontakt gehen mit den jungen Menschen. Darüber kann dann entsprechend Distanzierungsarbeit dann auch funktionieren. Abgesehen davon, dass das Jugendarbeit an sich schon als gesetzlichen Auftrag hat, auch demokratische Werte zu vermitteln und entsprechend auch in dem Sinne Distanzierungsarbeit umsetzt schon. Zielgruppe sind auch gesprächsbereite junge Menschen. Genau, wir arbeiten nach dem SGB VIII, das heißt junge Menschen bis 27 Jahre. Alles darüber hinaus wäre jetzt beispielsweise auch dann eher das Aussteigerprogramm Sachsen, weil wir auch davon ausgehen, dass es junge Menschen sind, die dann eben in entsprechenden Orientierungsphase sind und man auch gut mit ihnen sozialpädagogisch arbeiten kann. Das kommt aber natürlich nochmal auf andere Faktoren nochmal drauf an, da komme ich nochmal später dazu. Genau, was wir auch abdecken, soziale Umfelder, also heißt Peer Groups oder Eltern, aber genau, das ist so eine kleine Beratungsgruppe bei uns. Unsere Angebote, die wir haben, so wie auch die anderen Beratungsstellen im Beratungsnetzwerk, ist dann eben primär die Beratung, die ist kostenfrei, prozesshaft, systemisch und aufsuchend. Also wir fahren vor Ort und dann neben der Beratung dann die Qualifizierung. Heißt, wir bieten auch immer Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte der Jugendarbeit an, um in gemeinsamen Austausch zu kommen, in kollegialen Fallberatungen zusammenzukommen und dann gemeinsam auch voneinander lernen zu können. Und dann, was wir noch anbieten, ist das Monitoring, wobei das niemals so ausgearbeitet sein kann wie bei dir, Andrea. Aber genau, wir sind dabei. Das Monitoring besteht darin, dass wir ein Informationsportal haben, wo wir gesammelte Informationen den Fachkräften bereitstellen. Alex, du kannst gerne weiterklicken. Genau, ich habe dir die Verantwortung weitergegeben. Ja, den Blick in die Beratungspraxis, da habe ich jetzt mal einfach primär jetzt die Fachkräfte mit reingenommen. Genau, was begegnet uns? Das sind rechte Sticker, Hitlergruß, auch dass einzelne junge Personen Teil von einer neonazistischen Clique sind. Kann auch sein, dass eine neonazistische Clique beispielsweise im Jugendclub den Raum sehr dominant einnimmt. Es kann auch unter anderem Bedrohung von Mitarbeiterinnen von einem Jugendclub sein. Das sind sehr unterschiedliche Gründe, weshalb Fachkräfte dann unsere Beratung aufsuchen. Bei den Beratungsanfragen geht es manchmal um Einzelpersonen, also eine konkrete Person in einer Wohngruppe beispielsweise oder eben auch eine Gruppe, wie schon erwähnt, wenn es eine neonazistische Clique auch beispielsweise eine ganze Schule ziemlich einnimmt. Die Bedarfe von den Fachkräften sind eben entsprechend, hauptsächlich geht es darum, dass die Frage, die einen umdreht, ist, was mit diesen neonazistischen jungen Menschen tun, also was kann man dagegen unternehmen, wie können wir professionell agieren und auch, was ein sehr wichtiges Thema ist, was auch immer Thema in der Beratung auch ist, Grenzen und Haltung, also und da auf den verschiedenen Ebenen, was sind meine persönlichen Grenzen, was ist meine persönliche Haltung, wie ist eigentlich die Haltung vom Team, wie ist die vom Träger und das muss oftmals erstmal auch miteinander besprochen werden, damit man eben auch eine einheitliche Linie auch in dem Jugendclub, in der Wohngruppe etc. auch hat. Also das sind so die Themen, die uns dann in der Beratung am meisten angehen. Genau, kannst du die nächste Folie bitte? Genau, ich würde gerne nochmal einen Blick darauf werfen, wen meinen wir denn unter neonazistisch involvierten jungen Personen? Genau, also wir reden eben von neonazistischen Personen, wir reden von involvierten Personen anstatt radikalisierten. Genau, es sind einfach begriffliche Unterschiede, die wir für uns gesetzt haben. Wir arbeiten mit dem Modell des Involvierungsprozesses. Das gibt es so in der Art und Weise auch in anderen Distanzierungsberatungsstellen in anderen Bundesländern. Wir arbeiten mit den Begriffen Affinisierung, Konsolidierung, Fundamentalisierung, Militanz, und die sind eben entsprechend definiert. Und darin ist zu verstehen, die Involvierung in bestimmte, also in neonazistische Haltungs- und Sozialkontexte. Das bedeutet, ausformuliert, die Affinisierungsphase ist dadurch gekennzeichnet, dass etwas attraktiv ist, also heißt, neonazistische Deutungsangebote sind attraktiv. Es ist aber auch noch kein geschlossenes Weltbild. Es gibt noch kaum oder wenig Teilnahme an Aktivitäten. Und die junge Person ist auch sozial noch erreichbar, also sozialpädagogisch entsprechend erreichbar. Die Konsolidierungsphase ist, da geht es dann eben entsprechend weiter in dem Stadium. Da ist es eher ein geschlosseneres Weltbild. Die Aktivitäten, die Teilnahme an Szene-Veranstaltungen nehmen zu, und die soziale Abschottung beginnt auch verstärkt zu werden. Dann kann es weitergehen in Richtung Fundamentalisierung, Militanz. Fundamentalisierung, wo es dann schon eine absolute Ideologie ist und wo es eigentlich auch nicht so eine wirklich eine Möglichkeit gibt, dort pädagogisch groß zu intervenieren. Heißt nicht, dass man da nicht auch Impulse setzen kann, aber es wird schwierig so. Das kommt dann drauf an, wer dich vielleicht setzt. Militanz ist dann schon, da reden wir dann von sächsischen Separatisten. Und jetzt müssen wir mal schauen, Andrea, genau, was du jetzt beschrieben hast. Das sind die Personen, die du beschrieben hast, die sind schon auf jeden Fall in so einer starken Fundamentalisierung, Militanz. Der Pfeil, der besagt eben so von, okay, wo kann Distanzierungsarbeit denn überhaupt ansetzen? Also heißt, Distanzierungsarbeit kann nur ansetzen in der Affinisierungsphase oder in der Konsolidierungsphase. In der Affinisierung, sage ich mal so, da haben wir in Sachsen damit schon längst mit einer breiten Masse von jungen Menschen zu tun, die eher in der Affinisierungsphase stecken. Da würde ich, also genau, da ist dann auch eher die politische Bildungsarbeit an sich drunter zu fassen, so. Genau. Und Konsolidierungsphase dann entsprechend, wenn es schon weitergegangen ist. Genau, was wichtig ist, ist auf jeden Fall, es ist auch, was mir jetzt auch in dem Vortrag von dir, Andrea, nochmal eingefallen ist, auf jeden Fall was ganz wichtig ist, man sieht daran auch auf jeden Fall, dass es eben kein Jugendphänomen ist. Du hast ja auch die familiäre Bedingung halt auch schon erwähnt. Entsprechend junge Menschen erwachsen in unserer Gesellschaft aus, wenn wir die Gesellschaft anschauen, die erwachsenen Menschen anschauen, wenn wir das die Wahlergebnisse anschauen, dann ist es entsprechend, genau, dann ist es eigentlich gar nicht so überraschend, weil das eigentlich ziemlich gleich auf ist. Ja, genau. Distanzierungsarbeit habe ich jetzt einfach mal noch zusammenfassend hier noch mal ein paar Schlagworte hingeworfen. Wir werden dann auf jeden Fall in der Diskussion auch noch mal darauf eingehen. Ganz zentral für uns, so verstehen wir uns, ist auch unser Konzept ausgerichtet, dass wir darauf schauen, was für Erfahrungen die Adressatin machen. Und genau, nochmal als Hinweis, also wir sprechen von Adressatinnen, die noch irgendwie sozialpädagogisch auch erreichbar sind und die nicht irgendwie militant unterwegs sind. Das heißt, wir wollen schauen, was für Erfahrungen machen die Jugendlichen, und das heißt, dass wir eben auch auf deren Lebenswelt, auf deren Alltag schauen und dann entsprechend da drauf schauen, was die Adressatin eigentlich bewegt, was die Adressatinnen gerade auch interessiert, was sie umtreibt, und daran angesetzt dann eben auch gut in Austausch zu gehen, das Gesprächsangebot zu machen und entsprechend dann auch Impulse zu setzen bei der jungen Person. Wichtig für die Distanzierungsarbeit ist, dass wir dass eine Freiwilligkeit bestenfalls vorliegt, auch eine Offenheit gegenüber der jungen Person vorliegt. Genau, die Distanzierungsarbeit ist eigentlich von den Prinzipien her passt sehr gut einfach zu der Jugendarbeit, weil Jugendarbeit per se offen für alle Jugendliche erstmal ist, auch nach gesetzlichem Auftrag, und die jungen Menschen freiwillig dorthin gehen können und freiwillig das Gespräch suchen können. Das heißt, die Erfahrungs- und Lebensweltorientierung bedeutet im Konkreten, dass wir erstmal auf die Erfahrung von dem Adressaten, der Adressatin oder der Adressatinnengruppe schauen. Wir gehen also quasi erstmal in eine Analyse. Da habe ich in Klammer gesetzt die Kissel-Strategie, weil wir mit der eben zentral auch arbeiten. Da kann ich gerne nochmal den Link dazu auch nochmal in den Chat setzen. Das heißt, wir schauen erstmal, was für Erfahrungen machen die Jugendlichen. Wir gehen in die Analyse und wenn wir dann erstmal uns in die Lebenswelt von der jungen Person eingedacht haben, uns versucht haben zu verstehen, weshalb die junge Person sich auf diese Art und Weise verhält, dann können wir entsprechend strategischer auch Maßnahmen ableiten und dann nochmal genau schauen, okay, was braucht es denn hier eigentlich an sozialpädagogischen Maßnahmen? Genau, das ist so ein ganz wichtiger Schritt, den man erstmal so machen sollte. Und dann ist natürlich für die Distanzierungsarbeit oder auch für die Jugendarbeit es von zentraler Bedeutung, dass eine Beziehung zwischen der Fachkraft und der jungen Person besteht. Also dass die junge Person eben beispielsweise im Jugendclub dort freiwillig hingeht, schon über Jahre dorthin geht, auch sich anvertraut. Genau, Distanzierungsarbeit bedeutet auch, dass man eben versteht, aber man muss auch nicht damit einverstanden sein, was die junge Person sagt. Also auch immer, und das meint das der nächste Punkt auch, also eine kritisch zugewandte Haltung der Person offen zu sein, akzeptierend zu sein, aber gleichzeitig auch das, was die junge Person von sich gibt und was für ein Verhalten die Person hatte, eben auch kritisch zu hinterfragen und kritisch anzumerken und da auch in Widerspruch zu gehen. Und das sind dann auch ganz klaren Grenzen, die dann Jugendarbeit dort auch ziehen muss. Ja, und dann auf jeden Fall, was auch wichtig ist, dann eben entsprechend die Erfahrung, die der junge Mensch normalerweise im Alltag, in der Lebenswelt macht, die dann vielleicht, wenn man sagen wir mal, im ländlichen Raum in Sachsen, wo es eben sehr konservativ geprägt ist, sage ich mal, konservativ bis hin zu, dass die Symbole, die du gezeigt hast, Andrea, ganz normal sind, ne, dann wird eben das White Power Zeichen gesetzt und so weiter und so fort. Also das ist quasi das Normale, was junge Menschen erleben. Und da muss ja erstmal eine Person, also bestenfalls eine Fachkraft oder das soziale Umfeld, sagen so von, ey, sag mal, was bedeutet das denn überhaupt? Und erklär mir das mal und meinst du das denn ernst? Also stehst du dahinter und so weiter. Also man muss ja erstmal in dieses Gespräch gehen und dann bestenfalls, und darauf will ich jetzt nochmal zu sprechen kommen, halt eben Gegenerfahrung ermöglichen, also heißt demokratische Erfahrung ermöglichen, positive Erfahrung ermöglichen. Und da ist auf jeden Fall Jugendarbeit dazu aufgerufen, aber auch genauso Schule und andere Kontexte, wo eben junge Menschen sind, diese Erfahrung jungen Menschen zu ermöglichen. Was auch natürlich sehr wichtig ist für Distanzierungsarbeit, ist dann eben auch die demokratisch orientierten Adressatinnen im beispielsweise Jugendclub nicht außer Acht zu lassen. Also dann nicht nur zu schauen, okay, was kann ich jetzt für diese neonazistischen jungen Personen machen, sondern auch immer drauf zu schauen, okay, und wen gibt es eben noch hier in diesem Jugendclub oder wer kommt hier eigentlich nicht hin in diesem Jugendclub und entsprechend auch die Maßnahmen auszurichten. Genau. Und wir haben auch eine Handreichung erstellt, die online schon verfügbar ist und bald auch in Printversion. Das Informationsportal hatte ich schon erwähnt. Und genau, es gibt auch die Modulreihe, die wir jedes Jahr durchführen. Da gibt es auch in 2026 wieder einen Durchlauf. Ja, genau, soweit zu Brotes erstmal.
Okay, vielen Dank auch an dich, Martina, für den Überblick und den Einstieg aus deiner Beratungspraxis heraus. Ich würde gerne mit einer Frage oder mit einem Blick darauf anfangen, nochmal genau auf diese Jugendlichen zu gucken, über die wir da sprechen. Weil einerseits viele von uns, gerade die irgendwie in den späten 90ern, frühen 2000ern aufgewachsen sind, sicherlich zahlreiche Erfahrungen damit gemacht haben, dass es eine Form von rechter Jugendkultur auch damals gegeben hat, was wir heute ganz stark beobachten, und da waren in den Folien von Andrea ja auch einfach Beispiele dafür, ist, dass wir nicht über 16, 17, 18-Jährige und Ältere sprechen, sondern dass teilweise sehr junge, ich würde sagen Kinder, schon Teil von dieser Jugendkultur sind, auffallen durch Gewalttaten, durch Agitation. Und da würde ich euch gerne nach euren Beobachtungen und vielleicht auch Erklärungsansätzen dazu fragen. Also was ist anders, dass es so eine Faszination auf so junge Menschen ausübt?
Soll ich mal starten? Und Wir ergänzen uns. Ich glaube, wir müssen wahrnehmen, dass sich das ganze Stimmungsbild in unserer Gesellschaft geändert hat. Also wir haben eigentlich das vollzogen in der Gesellschaft, was also Strategen wie Götz Kubitschek oder Martin Sellner eben schon lange gesagt haben, dass in dieser Gesellschaft für die Systemveränderung, wie sie einen Umsturz oder eine Abschaffung der Demokratie im Grunde genommen immer verharmlosen beschreiben, dass dafür notwendig ist, den vorpolitischen Raum zu erobern, die Metapolitik, die sie betreiben. Und andererseits eben das Ziel ist, durch vor allen Dingen auf Social Media eben das Stimmungsbild in unserer Gesellschaft derartig zu verändern, dass immer mehr Menschen bereit sind, die Demokratie abzuschreiben und sich im Gegenteil autoritären Strukturen hinwenden. Und das erleben wir. Also es gibt schon lange Studien, auch von Heidmeier und Co., die besagen, dass es diese Demokratiemüdigkeit bedingt auch durch die Globalisierung geben kann. Also Warnungen hatten wir ohne Ende. Und dann kommt natürlich dieser auch durch die Rechten geschürte permanente Krisenmodus. Also die Pandemie, die für viele Menschen ganz, ganz vereinsamt und schwierig war und problematisch war, in der wir ganz viele Fehler auch gemacht haben, denke ich, wo wir auch wirklich nicht das wichtige Korrektiv für die Jugend waren, das sie hätten gebrauchen können, wo wir uns zu sehr zurückgezogen haben. Und dann natürlich diese Kriege und so weiter. Und die Rechten wissen es mittlerweile auch super zu gestalten, dass dieses Zutrauen in die Demokratie immer weiter schwindet. Das sind also, denke ich, wichtige Voraussetzungen. Und dann haben wir eine unheimlich professionalisierte rechtsextreme Szene, die mit 8.500 Mandaten die AfD als parlamentarische Spitze wirklich vom Bundestag in die Parlamente bis in die kleinste Gemeindevertretung mittlerweile eingesickert ist und tatsächlich eben diese Umsturzarbeit, diese Stimmungsveränderung in der Gesellschaft massiv mit vorantreibt. Und die Jugendlichen sind eben da ganz klar auch diejenigen, die sich oft, glaube ich, auch in einer radikaleren Form vielleicht dann äußern. Und wir haben ja, du hast es ja auch vorhin schon gesagt, Alex, dass sich das eben dieses Stimmungsbild vom Klimaschützern pro Fridays for Future wirklich hin bis zur militanten Gegnerschaft, was Klimaschutz angeht, hingewandelt hat in kürzester Zeit. Und das Grüne derartig zum Feindbild worden, dass Menschen, die Grünen aktiv sind, sich fürchten müssen, heute auf die Straße zu gehen und sich zu bekennen und vor allen Dingen gegenüber Jugendlichen. Das hätten wir, glaube ich, alle so nicht erwartet. Und es wurde ja schon gesagt, wir müssen das also ganz klar auch im gesellschaftlichen und politischen Kontext sehen, die Entwicklung.
Dankeschön. Martina, magst du aus deiner Praxis oder aus dem, was dir die Fachkräfte berichten, das mit Beispielen unterstreichen oder so deinen Blick darauf uns nochmal mitgeben?
Mhm. Ja, also ich kann das auch nur unterstreichen, was Andrea jetzt auch schon ausgeführt hat. Also das hatte ich ja schon auch erwähnt, dass die Wahlergebnisse von jungen Menschen entsprechend von den Erwachsenen auch ist. Man kann feststellen, dass die jungen Menschen nicht unbedingt das Etablierte wählen. Also wenn wir jetzt mal auf das Wahlverhalten schauen, dann wählen sie eher nicht das Etablierte, sondern eher so entsprechend AfD, aber auch eben Linkspartei. Aber sie wählen ja eben nicht CDU oder SPD. Das kann auch daran liegen, dass einfach bei jungen Menschen auch nicht so eine Parteibindung vorhanden ist. Und was man auch auf jeden Fall sagen muss für junge Menschen, ist die AfD halt ganz normal. Die sind mit der Partei aufgewachsen. Die gab es von vornherein. Die haben ja nicht so quasi die Entwicklung auch gesehen, die wir auch als schon erwachsene Person auch sehen. Genau, die AfD ist auf jeden Fall ein großer Krisenprofiteur. Die wissen, wie sie strategisch auch die Krisen für sich nutzen können und Versprechungen machen können. Genau, und auf jeden Fall diese breite Mobilisierung sowohl auf der Straße als auch digital. Ist auf jeden Fall das sehr zu erkennen und entsprechend natürlich auch in unseren Beratungsfällen dann auch zu erkennen, dass das eben sehr ausgeprägt ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass es gibt nicht so viel Forschung, die jetzt sich explizit auch mit jungen Menschen bis 27 beschäftigen. Also es gibt die Shell-Jugendstudie, aber da wurde jetzt nicht immer so Aspekte von menschenverachtenden Einstellungsmustern abgefragt oder so, ne? Also es gibt noch die CIM-Studie zu Medienverhalten, die aussagekräftig ist. Ansonsten die Mitte- und Autoritarismus-Studie, die ist aber halt eben auf die ganze Gesellschaft bezogen. Von dem her fehlt es da auch auf jeden Fall auch nochmal einer Beforschung auch auf jeden Fall, wie wir eigentlich das verstehen müssen. Genau, soweit. Und du hast ja auch nochmal die Frage gestellt nach der Faszination. Und da können wir auf jeden Fall auch ganz tief reingehen, so von, ja, was finden junge Menschen daran faszinierend? Was sind die Hinwendungsmotive von jungen Menschen? Und da gucken wir halt immer genau drauf, so von, was sind die Erfahrungen von jungen Menschen und was könnten eben die Motive sein, dass sie sich dorthin wenden? Und das kann eben halt einfache Welterklärungsmuster eben sein, ne, die dann eben gerade in den Zeiten, wo es viel Krieg, viel Krise gibt, für junge Menschen und auch erwachsene Personen sehr attraktiv sein kann. Es kann auch andere Motive geben, also nicht ideologische Motive wie, ne, Zugehörigkeitsbedürfnis oder eine Lust nach Grenzerfahrung und Action. Und genau, also das sind so unterschiedliche Hinwendungsmotive, da kann man auch nochmal genauer reingucken, was die jungen Menschen dazu bewegt, sich dorthin zu wenden.
Dankeschön. Ich würde da gerne direkt anschließen. Ein Punkt, den ich faszinierend finde, ist, dass gerade die Jugend ja auch eine Zeit ist, in der Menschen sich beispielsweise bewusst von ihren Familien abgrenzen, von Werten, die in der Familie gelebt werden, von dem, was gesellschaftlicher sogenannter Mainstream ist. Und jetzt haben wir gerade eine Jugend, die, oder Teile einer Jugend, die, ihr habt es beide schon angesprochen, groß werden in der Gesellschaft, die zum großen Teil reaktionäre Werte mittlerweile sagbar macht, die lebt, die sich auch in umgesetzter Politik wiederfinden. Und die Jugendlichen kommen aus Elternhäusern, die zum Teil tief verwurzelt sind in neonazistischen Szenen. Und die Abgrenzung findet da ja, wenn man sich das anguckt, nicht statt, sondern man grenzt sich ab von was sich eigentlich in der Gesellschaft gerade ganz als so dominant wiederfindet. Ne, ihr habt jetzt irgendwie die Wokeness, die Grünen angesprochen. Wie ist euer Blick auf diesen erstmal scheinbaren Widerspruch? Gerne, Andrea, magst du anfangen?
Naja, wir haben uns sehr intensiv mit der völkischen Szene und den sogenannten völkischen Sippen beschäftigt, die ja vor allen Dingen sich nach 45 in alten Bundesländern sehr stark gefestigt haben und etabliert haben. Ich rede da mal gerne so von Inseln des Deutschtums. Und die haben sich ja dadurch ausgemacht, dass sie nach 45, als der Nationalsozialismus besiegt war, als sich viele Überzeugte dann ins Private abgetaucht sind und dann das Ganze über ihre Familien übertragen haben. Und diese Kontinuität, dass die Autoritäten die Familien sind, die Großeltern, die Urgroßeltern mittlerweile, die Eltern, dass tatsächlich diese sogenannten Sippenverbände, diese Familiennetzwerke, die dann Erweiterung finden in rechten Bünden, rechten Organisationen, in vielen, vielen Gruppen, das wird auch total unterschätzt. Einfluss, dieser ganze völkische Einfluss reicht ja bis in die Spitze der AfD in den Bundestag. Da sind Bundestagsabgeordnete, die ihre Kinder in diese Organisation schicken. Das haben wir auch schon geschrieben. Also diese Erziehungsstruktur dieser gefestigten Szene, die sich vor allen Dingen natürlich im Westen festgesetzt hat und jetzt natürlich seit 90 auch sehr, sehr stark Einfluss genommen hat. Man sieht das in Sachsen ja ganz gut durch die Ansiedlung, zum Beispiel im Raum Leisnig, wo ganz gezielt Kader mit ihren Familien der verbotenen heimattreuen deutschen Jugend hingezogen sind. Also diese Ansiedlungsmentalität, die haben wir ja nicht nur in Sachsen, sondern in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern ganz stark, die überträgt natürlich auch diesen Glauben und das Denken daran, dass die Eltern und die Familie wirklich die wahren Autoritäten sind, diejenigen, die wirklich die Erklärung haben, denen man vertrauen kann und die sehr früh gelernt haben, dass das nicht der demokratische Staat und seine dekadente Lebenswelt ist. Also, und das ist, glaube ich, das ist ja eigentlich im Grunde genommen auch das, was der dritte Weg vertreibt. Also auch diese militante Kleinstpartei ist völkisch strukturiert. Auch die Heimat, also NPD, versucht immer wieder diese völkischen Komponenten zu übernehmen, agierte immer wieder ganz eng mit der Viking-Jugend und der heimattreuen deutschen Jugend. Also diese Entwicklung ist jetzt nicht neu, sondern die ist wirklich jahrzehntelang so dahingegen aufgearbeitet worden. Und wir haben das auch bei Kinderfesten der Nazi-Szene ganz gut gesehen. Also wenn Thorsten Heise oder andere ihre Eichsfeld-Tage oder wenn die Deutsche Stimme in Riesa Veranstaltungen gemacht haben, haben sie immer die Kinder bewusst mitgebracht. Also da waren teilweise hunderte, manchmal ganz große Veranstaltungen, wo die Kinder dabei waren. Und dann haben die gelernt, das sind die Autoritäten. Das sind die, die wirklich wissen, wo es lang geht. Und diese Festigung, dieses Eingeschworene an die Familie, sich Orientierende, das gibt natürlich auch Halt und Zuverlässigkeit. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein starkes Phänomen dieser rechten Szene. Also, und das ist, glaube ich, auch ein Problem bei dieser ganzen Wahrnehmung, auch medialen Wahrnehmung dieses Jugendphänomens, weil sich leider auch die Redaktionen immer sehr stark nur auf die Springerstiefel konzentrieren und dieses subkulturelle Outfit, das, was da im Grunde genommen im akademisch geprägten Spektrum, im bildungsnahen Spektrum schon seit Jahrzehnten abläuft, gefestigt ist und auch in Sachsen ganz, ganz einflussreich ist, das wird eigentlich leider auch medial oder in der Öffentlichkeit viel zu sehr ausgeblendet.
Dankeschön. Jetzt sind, ne, so diese Familienbünde sind das eine. Gleichzeitig gibt es aber ja auch Jugendliche, die ohne familiäre Anbindung genau sich in Involvierungsprozesse begeben. Mich würde interessieren, Martina, in deiner Praxis oder in dem, was du erlebst, im Gespräch mit den Fachkräften, welche Erfahrungen machst du da? Wie ist das Verhältnis? Spielt das auch eine Rolle, aus welchen Familien die Jugendlichen kommen und wie die andere Wege finden in Involvierungsprozesse?
Genau, in der Beratungspraxis, da gibt es unterschiedliche Herausforderungen. Also es gibt die einen, die eben aus einer neonazistischen Familie kommen und dann beispielsweise in der Schule auffallen durch entsprechendes Verhalten. Dieser neonazistische Jugendliche, der aus einer neonazistischen Familie kommt, der wird vermutlich eher nicht in den Jugendclub gehen, weil er, also wenn er entsprechend in diesen Kreisen rum ist, die du jetzt auch erläutert hast, Andrea, dann hat er ja andere Freizeitaktivitäten wie, na genau, dann geht er nicht in den Jugendclub. Also heißt, es gibt dann eigentlich nur die Schule, wo eben dieser junge Mensch, der eben aus einer neonazistischen Familie kommt, überhaupt auftauchen würde. Was wir auf jeden Fall feststellen, ist eher dann in der Beratungspraxis, dass eben neonazistische Jugendliche, die dann eben, sagen wir mal, in einer Kleinstadt gibt es eben entsprechend neonazistisch involvierte Jugendliche, ob sie jetzt aus einer neonazistischen Familie kommen oder auch nicht, die hängen auf jeden Fall, gibt es eben eine Jugendgruppe, eine Clique und entsprechend wollen andere Leute, andere junge Menschen auch Teil dieser Clique sein. Und da haben wir dann das Gleiche, was du jetzt auch schon beschrieben hast, Andrea, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung, nach jetzt passiert endlich mal was hier im Dorf und wir haben ja eh keine Räume hier, dann nehmen wir uns eben die Räume, sind laut und dominant. Das kann für, sag ich mal, manche Jugendliche sehr attraktiv sein, mal ein bisschen auszubrechen aus dem Alltag, aus dem ja vorgegebenen, was eben Erwachsene auch von einem wollen. Also die ganzen Anforderungen, die an Jugendliche auch gestellt werden, dort auch mal auszubrechen. Genau, das kommt jetzt aber auch auf den Jugendlichen drauf an. Da muss man immer im Einzelfall drauf schauen. Das gilt ja eben auf jeden Fall nicht für alle. Genau, und da will ich auf jeden Fall auch noch mal erwähnen, dass es neben der Familie, die dann entsprechend geprägt sein kann, entsprechend auch die Peer Group geprägt sein kann, entsprechend das soziale Umfeld geprägt sein kann, also heißt das Dorf, die Schule oder und so weiter. Es macht es einfach ein großer Unterschied eben aus, wie die Gesellschaft funktioniert, wie die Politik funktioniert. Wenn wir uns die Regierung anschauen, wie dort eben auch Politik betrieben wird, was für eine mittlerweile Sprache und Diskursverschiebung in rechte, also in rechte Diskursverschiebung einfach festzustellen ist und auch in Gesellschaft es eben normal ist, AfD zu wählen. Genau, und entsprechend wächst die junge Person in dieser Gesellschaft auf. Und die extreme Rechte weiß schon ganz genau, und diese extreme Rechte entsteht aus diesen Familienclans, die du beschrieben hast, Andrea, die dann entsprechend die Kader sind vom Dritten Weg, von der NPD oder von jungen Nationalisten, die dann auch gezielt junge Menschen ansprechen und denen Deutungsangebote machen und Angebote machen, so von hier, du kannst bei uns ganz unkompliziert mitmachen und wir unterstützen dich und wir verstehen dich, dass du das auch findest mit dem Lockdown. Und dann beginnen halt die Kontakte und man beginnt eben dort sich zu involvieren und dann muss man eben schauen, wie die junge Person so aufgestellt ist, was für ein soziales Umfeld hat sie. Gibt es dort Personen, die dann vielleicht irgendwie auch ins Gespräch geht mit der jungen Person und sagt so von ihr, sag mal, mit wem hängst du da mittlerweile rum? Das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut. Ja, also die extreme Rechte ist da sehr gut aufgestellt und das ist ja auch deren Strategie, junge Menschen für sich zu gewinnen.
Ein wichtiger Faktor, den ihr auch beide schon angesprochen habt, in dem Kontext auf jeden Fall Social Media. Und da möchte ich euch nochmal vertiefend fragen. Wir hatten vorhin schon einen kurzen Einblick. Welche Themen werden dort besetzt zum einen? Und vor allem, wie wird dieser Sprung geschafft von, ich sitze auf der Couch und ich scrolle irgendwie durch meinen Insta-Feed oder meinen TikTok-Feed zu. Ich gehe auch tatsächlich auf die Straße und organisiere mich. Was sind die Themen, die da gesetzt werden und wo passieren diese Schritte von der Couch weg in die realweltliche Aktivierung?
Soll ich? Okay, da muss man ein bisschen ausholen. Ich glaube, die rechtsextreme Szene hat ja schon traditionell in den 90ern, 2000ern dann gesagt, dass sie eigene Medien brauchen und mit der digitalen Revolution ist es ihnen erschreckend schnell und professionell gelungen. Wir haben da ein bisschen gepennt, muss man ganz klar sagen. Also 2017 war die AfD schon mit Abstand die am meisten gelikte Partei, auch bei zum Beispiel Facebook damals. Das heißt, sie haben sich längst professionalisiert, sie haben längst das Medium erkannt und wir hinken da eben auch in Reaktionen hinterher. Also das ist schon mal so eine klare Dominanzeroberung dieser Bereiche. Telegram ist für uns, glaube ich, kaum noch nutzbar als Messenger, weil der also derartig in rechter Hand mittlerweile ist, dass sich schon alles, was irgendwie nicht rechts ist, auch in bestimmten Messengern zurückzieht. Genauso ist es natürlich auch bei TikTok. Ich finde auch, dass man Schmerzensgeld zum Teil dafür bekommen sollte, wenn man da recherchiert, also über Wochen hinweg. Es ist wirklich hart, aber das ist eben das Ding, wir dürfen ihnen natürlich diese Medien auch nicht überlassen. Hinzu kommt, dass es natürlich die Themen gar nicht so sind, glaube ich, die Jugendlichen interessieren. Also CSDs wundert mich nicht aus der Sicht der klassischen rechtsextremen Szene, aber was die Jugend angeht, ich glaube, die sind zum Teil viel toleranter. Aber Volker Weiß, Historiker aus Hamburg, hat das ganz gut formuliert. Er hat gesagt, man muss es noch nur oft genug markieren. Man muss nur immer wieder markieren, auch dass die Grünen das Feindbild sind, dass die Antifa das Feindbild ist, dass Menschen mit Behinderungen, dass Menschen mit Migrationshintergrund. Man kann das immer wieder durch Wiederholung markieren und kann ganz klar sagen, wir erwarten von euch, dass ihr diese Feindbilder teilt. Und ich glaube, das sind dann auch, irgendwann hat das dann so ein Gerüst, das dann auch wieder vertrauenserweckend ist, weil dann haben wir eine Leitlinie, dann wissen wir so ein bisschen, wo es lang geht, die sind schuld, deshalb können wir hier auch, haben wir uns auch sozial so viele Nachteile. Also, und dann kommt ein wichtiger Punkt hinzu, dass eben die rechte Szene es auch versteht, Jugendlichen im vorpolitischen Raum partizipieren zu lassen. Natürlich ist immer ein ganz hartes autoritäres Gerüst da, ein Führungsprinzip in der rechtsextremen Szene und auch so heterogen sie sein mag. Aber wenn dann vermeintlich so Anführer, so charismatische Anführer für diese Jugendlichen wie Finlay Pogner oder Julian Milz von Deutsche Jugend voran, wenn die dann alle ansprechen, motivieren und jetzt kommt mal mit auf die Straße, hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn der Alexander Depp Toller aus Dortmund sagt, was wir übrigens Kampfsport machen. Wenn das einer von den Jugendlichen selber sagt, lass uns mal hier so einen Actionclub aufbauen, lass uns mal ins Gym gehen und endlich da ein bisschen was machen oder wir gehen jetzt mal wirklich in den Wald und sind naturverbunden, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn ein NPD-Chef oder der vom Dritten Weg oder aus der subkulturellen Szene das befehligt. Und haut nicht immer hin, weil ich kann das dann nicht so richtig nachvollziehen, warum sie dann allen Ernstes auf dieses miserable Video von Maximilian Krah abgefahren sind. Ach, das ist so platt, unglaublich. Also, wo er wirklich ein älterer Mann aus der Sicht von Jugendlichen da steht und sagt, nur rechte Männer, die Mumm haben, die stark sind, bekommen eine Freundin. Wenn du rechts bist, klappt's auch mit der Freundin. Also, das sind natürlich sehr krasse Plattitüden, aber ich habe es selber erlebt, dass Jugendliche wirklich 13-, 14-Jährige pilgern zu Krah-Auftritten und um nur kurz mit ihm sich ablichten zu lassen und ein Selfie zu posten. Also da kann ich das auch nicht so ganz, da brauchen wir dann wirklich das, was du auch schon gesagt hast, Martina, wir brauchen ganz, ganz dringend viel mehr Forschung, viel mehr Analysen, auch aus der Soziologie, aus der Wissenschaft insgesamt. Aber ich glaube einfach, dass wir da jetzt ganz krass auch so eine Professionalisierung erleben von rechts im Umgang mit den Jugendlichen. Und das ist auch ein Fehler, dass die Verfassungsschutzbehörden immer wieder verharmlosen und relativieren. Wir haben eine Jugend, und da sind wir wieder bei dem Völkischen, eigentlich ein jahrzehntelang gehandhabtes Motto dieser rechtsextremen Szene, Jugend führt Jugend. Und so sind genau diese 150-prozentigen Jugendlichen, die so über die Familienstrukturen, über Strukturen, Organisationsstrukturen schon fertig sind und der Demokratie entfremdet sind, so sind sie auch in der Lage, tatsächlich das Ganze an Jugendliche weiterzugeben. Und dieses Jugend für Jugendprinzip, das weiß die Rechtsszene wirklich jetzt in ganz breiter Aufstellung anzuwenden. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme auch.
Was ich im Kontext von Social Media noch ganz spannend finde, es gibt immer mal die Hypothese, dass Social Media als so ein ja dennoch irgendwie kurzlebiger Raum ein Mobilisierungspotenzial entfaltet, was nicht so kontinuierlich ist. Oder ich denke jetzt gerade an die Elblandrevolte zum Beispiel, wo nach der Verhaftung von ihrer Leuchtfigur Finlay Pügner, die ja zum Beispiel nicht mehr viel zustande gebracht hat seitdem. Ist das ein Punkt, wo man ansetzen und hoffen kann? Oder ist das ein Punkt, wo sich das nur verlagert?
Da würde ich jetzt mal darauf antworten. Also wäre schön, dass man hoffen könnte, aber ich denke nicht. Also digital, es gibt schnelle Trends, die dann kommen und wieder gehen, auf jeden Fall. Aber die Deutungsangebote bleiben ja von rechten Akteuren in den sozialen Medien. Na, wie Andrea schon auch erläutert hat, wissen schon, wie sie die gut strategisch und mit einem Peer-to-Peer-Ansatz entsprechend junge Menschen erreichen können, über einen Algorithmus, wenn das entsprechend die Inhalte reingespült werden und eben durch massenhaftes Posten, was Andrea gesagt hat, das ist einfach so eine Strategie. Und dann auch die direkte Ansprache und das direkte Angebot über Chat, ne? Also da werden junge Menschen dann direkt angeschrieben, so von hier, sag mal, lass uns doch mal direkt miteinander sprechen. Und dann wird da eben halt direkt miteinander gesprochen über den Chat. Und dann werden Angebote gemacht. Und was es auf jeden Fall braucht, jetzt auch nicht ein Verbot von, natürlich von sozialen Medien, weil das ist einfach, das gehört mit zur Gesellschaft, das gehört mit zur Lebenswelt von jungen Menschen. Nur weil das jetzt auch an Schule ja auch diskutiert wird. Ich meine, man kann darüber sprechen, so, ne? Vielleicht in manchen Situationen macht das vielleicht auch Sinn. Aber an sich sollte eher darauf geguckt werden, okay, wie können wir eben nicht das verbieten, sondern da eher damit arbeiten. Und da braucht es auf jeden Fall ganz viel medienpädagogisches Wissen. Es braucht eine elterliche Begleitung, es braucht eine entsprechende Jugendschutzeinstellung, es braucht aber auch entsprechende Gesetze, wo dann die Politik gefordert ist. Und natürlich müssen auch die Anbieter wie TikTok und etc. in die Pflicht genommen werden und da eben auch selbst in die Regulierung gehen. Weil wenn man sich mal die Genau, die SIM-Studie 2024 habe ich auch nochmal hier auf mir vorliegen oder zumindest einen Auszug. Da wurde ja abgefragt, das Item, wir sind im letzten Monat im Internet begegnet, Punkt, Punkt, Punkt. Und zwar 54% der jungen Menschen gab an, dass denen extrem politische Ansichten begegnet sind in sozialen Medien. 61% Fake News, wenn sie das entsprechend auch erkannt haben. Das muss man ja auch entsprechend erstmal erkennen. Verschwörungstheorien gaben 43% an. Und Hassbotschaften 40%. Also heißt, je nachdem, in welcher Filterblase man ist, aber man kommt sehr schnell in Kontakt. Da muss man nicht lang suchen und dann ist man eigentlich schon drin. Und das ist auf jeden Fall die große Gefahr, dass eben auch sehr junge MediennutzerInnen auch entsprechend in Kontakt kommen und das erstmal nicht richtig einordnen können. So wie auch erwachsene Personen auch Medienpädagogik bräuchten, weil die das auch oftmals nicht einordnen können. Also heißt, Eltern müssten dort auch geschult werden, was sie eigentlich machen können, um ihre Kinder gut mitnehmen zu können.
Okay. Es geht schon in Richtung von, was können wir tun, wo können wir ansetzen? Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Ich würde gerne noch zu einem Thema vorher kommen, das in euer beider Arbeitsfelder eine große Rolle spielt. Und zwar finde ich auffällig, dass früher wie heute in der Beschäftigung mit rechten Jugendgruppen der Diskurs, obwohl wir alle wissen, dass es Jugendliche, dass es ganz unterschiedliche Jugendliche sind, die sich da organisieren. Der Diskurs, finde ich, ist sehr männlich geprägt und sehr auf Männlichkeit fokussiert. Sei es jetzt genau der Jugendblock Bautzen, sei es jetzt irgendwie die Elblandrevolte. Ganz viel sind so junge Männer im Fokus und das Männlichkeitsideal. Mich würde interessieren, welche Rolle Weiblichkeit und welche Rollen auch weibliche Personen aktuell spielen. Und da genau gerne, Andrea, erstmal von dir so einen Überblick dazu. Und im Anschluss würde ich dich noch fragen, Martina.
Also ich glaube, man muss differenzieren. Diese reaktionäre Politik, auch gerade von der AfD mitgefordert, eben jetzt auch die Abtreibung wieder zu verkriminalisieren, das reaktionäre Familienbild wieder zu erschaffen. Das heißt, diese ganzen ideologischen Inhalte, die eher in die Richtung gehen, Emanzipation, Feminismus als Feindbilder zu begreifen. Also das ist natürlich einer der ganz wichtigen Parts, der durchaus auch versucht wird, in Richtung Jugendarbeit, rechter Jugendarbeit zu verbreiten. Aber das darf nicht, oder wir dürfen halt nicht den Fehler machen, zu unterschätzen, dass wir es mit einer ausschließlich männlichen Szene zu tun haben. Im Gegenteil. Deshalb habe ich das auch vorhin nochmal eingeblendet. Almut Schröder, eben die eine der Repräsentantinnen von Studenten stehen auf ist. Sie gendern natürlich nicht in keiner Weise, also Studenten stehen auf, nennen aber der Großteil, zum Beispiel auch in Dresden, der Akteurinnen waren Frauen. Das heißt, Almut Schröder ist auch Bundesführerin dieses rechtsextremen Sturmvogel Deutscher Jugendbund, der da in Tarant eben das Lager durchgeführt hat. Also wir haben gerade in der gefestigten Szene durchaus Frauen, die zwar diese reaktionären Inhalte ganz klar mittragen und verbreiten, aber die trotzdem einen starken Führungsanspruch in dieser Struktur wahrnehmen. Und das ist ja ein Teil, also wir reden jetzt von einer sehr heterogenen rechtsextremen Szene und genauso sehe ich auch die Jugendszene. Wenn man dann zum Beispiel sieht, wenn der Milz dann für Deutsche Jugend voran ins Gefängnis geht oder auch Pübner ins Gefängnis geht, dann sind auf einmal Frauen, junge Mädchen diejenigen gewesen, die ihre Stellvertreterinnen waren oder bei Chemnitz Revolte war es zeitweilig auch, jetzt sind sie inaktiv. Die haben in diesen Kreisen nicht so leicht, glaube ich, sich durchzusetzen, weil gerade die Kameradschaftsszene andererseits wieder auch von Männern dominiert wird und Frauen eher so in der zweiten Reihe häufig im Mittelbau die Arbeit machen und das Ganze mit koordinieren. Frauen sind nicht weniger fanatisch als Männer, auch bei Kindern nicht, also oder Jugendlichen befürchte ich. Also das ist nicht überall gleich, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, trotzdem ist auch wenn der Mädchenanteil bei diesen Kameradschaftsstrukturen, bei diesen neuartigen Kameradschaftsstrukturen nicht so hoch ist, ist ein Platz für junge Frauen dort vorgesehen. Und den nutzen sie auch aus, wenn wir sie auch nicht im Vordergrund so wahrnehmen. Und wenn sie über diese Straßen Proteste und Angriffe und Attacken der Rechten sich irgendwo da nicht angesprochen fühlen, so findet sich dennoch in dieser, in der Jugendarbeit im vorpolitischen Raum der Rechtsextremen immer ein Platz für die Frauen. Also und da müssen wir einfach auch ganz genau hinschauen, wie geht das in den Bereichen jeweils auf? Wie ist das Angebot von rechtsextremer Seite für junge Frauen und Mädchen? Und wir erleben ja auch krass, dass das Wahlverhalten der jungen Frauen sich eben sehr zugunsten der Rechtsextremen verändert hat. Also wir waren ja lange Zeit da auch sehr ausgeruht, weil wir immer gesagt haben, Frauen sind immer noch diejenigen, die nicht rechtsextrem wählen. Aber auch das verändert sich. Also ganz, ganz spannendes Thema, auch da die Möglichkeit, auf diese ganze heterogene Szene, also die Heterogenität dieser rechtsextremen Szene einzugehen. Also wie gesagt, das gestaltet sich in anderen Bundesländern. Hamburg, Bremen hat zum Beispiel eine ganz andere rechtsextreme Frauenarbeit, würde ich mal sagen, als in bestimmten Teilen Sachsen zum Beispiel. Ne? Also da brauchen wir auf jeden Fall auch viel mehr Potenzial, um das nochmal zu verdeutlichen und wie wir da auch vor allen Dingen damit umgehen.
Ja, genau, dann kann ich ja nochmal aus der Beratungspraxis auch nochmal berichten. Also wir haben schon hauptsächlich auf jeden Fall mit männlichen Adressatinnen da zu tun, mit denen Fachkräfte der Jugendarbeit in Kontakt ist. Das kann man sich aber auch so, also kann man unterschiedliche Gründe dafür auch nochmal heranziehen. Also beispielsweise Jugendclubs sind oftmals so unsere Eindrücke eher von männlichen Adressatinnen auch besucht. Genau, da gibt es entsprechende Gründe, weil entsprechend die Angebote sind, also mit Tischkicker und Billard und so weiter. Also genau, da muss man halt eben schauen, welche Angebote dort gemacht werden. Und männliche Adressatinnen fallen einfach noch mal mehr durch ihr Verhalten auf, also durch männliches Verhalten, was ihnen eben, was sie entsprechend gelernt haben, wie sie das von anderen auch sehen und entsprechend auffallen durch neonazistische, menschenfeindliche Äußerungen, eher so ein rebellisches Verhalten haben, was dann eher so männlich konnotiert ist. Und entsprechend fallen eben männliche Jugendliche einfach mehr auf und entsprechend fallen die mehr ins Gewicht bei unseren Beratungsanfragen. Heißt nicht, dass weibliche Personen auch dort eine Rolle spielen. Die haben dann nehmen eine andere Funktion ein, beispielsweise aus Beratungsfällen weibliche Adressatinnen dann eher dadurch auffallen, dass sie extreme rechte Akteure, jugendliche Akteure von der beispielsweise Elblandrevolte eher anhimmeln und eher so die als Hintergrundbild auf dem Handy haben und die gut finden und so weiter, sowas in der Art oder eben auch andere Funktionen einnehmen, was jetzt auch Andrea schon gesagt hat, also vielleicht eher im Hintergrund, aber trotzdem auch auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielen. Man sieht aber auch beispielsweise bei der Chemnitz-Revolte, da sind ja auch auf jeden Fall weibliche Personen dort in einer Führungsposition auch. Also kommt eben sehr drauf an, genau. Aber so vom Verhältnis würde ich sagen, sind 90% männliche Adressatinnen und 10% weibliche Adressatinnen, die bei uns in der Beratungspraxis so anschlagen.
Es ist in aller Munde und ein gern gezogenes Fazit und eigentlich auch eine Frage in jeder Runde zu diesem Thema. Und ich stelle sie hier jetzt auch. Die Baseballschlägerjahre sind zurück. Sind sie das? Welche Kontinuitäten? Wo sind Unterschiede? Wie ist eure Antwort auf diese oft aufgestellte These? Martina, magst du anfangen?
Ja, genau, da würde ich auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit nutzen, auch die 90er Jahre, Baseballschlägerjahre. Es ist auf jeden Fall eine massive rechte Gewalt auch auf jeden Fall zu verzeichnen. Das sieht man entsprechend, kann man aus den Statistiken auch sehen. Die Verberatung bringt da ja auch jährlich die entsprechende Statistik raus. Genau, und ich würde jetzt eher auf die Unterschiede nochmal eingehen. Die bestehen darin, dass es auf jeden Fall eine starke Zivilgesellschaft in Sachsen gibt, dass es auch beispielsweise das Beratungsnetzwerk gibt. Also es gibt einfach Strukturen, die nochmal auch vor Ort unterstützen können und auch eine Jugendarbeit, die weitaus sich inhaltlich und fachlich nochmal weiterentwickelt hat. Also wenn man das im Vergleich zu den 90er Jahren schaut, wo auch einiges schiefgelaufen ist mit dem Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt, das AGAG-Programm, da sind Dinge schiefgelaufen, da insofern, dass dann eben Jugendarbeiterinnen vor Ort damit den Einsatz falsch umgesetzt haben und dann eben es zu einer Dominanz von rechten Klicken, rechten Strukturen in Jugendclubs gekommen ist. Und das darf auf jeden Fall nicht sein. Der große Unterschied ist auf jeden Fall, dass man eben weiterhin, und das habe ich am Anfang erwähnt, entsprechend den Jugendarbeitsprinzipien zugewandt den jungen Menschen ist, aber auf jeden Fall auch immer kritisch, auch in Widerspruch geht zu den Aussagen und dem Verhalten von jungen Menschen. Und das ist der große Qualitätsunterschied, den es auf jeden Fall gibt zu den 90er Jahren, dass wir viel, also fachlicher, breiter aufgestellt sind, besser aufgestellt sind und wir da auch eine sehr gute Struktur vorweisen können. Und es braucht da aber auf jeden Fall noch einiges. Also und die AGF steht ja auch auf jeden Fall für die Jugendarbeit, sowohl die offene und so die mobile, die Schulsozialarbeit etc. Stehen wir dafür ein, dass es einfach eine gute in Form von Ressourcenbereitstellung durch Politik und jugendliche Belange und jugendliche Bedürfnisse entsprechend ernst zu nehmen und eine gute Jugendarbeit entsprechend bereitstellen zu können. Und nur so können wir auch dieser Entwicklung auch gut was entgegensetzen. Also es braucht eine starke Jugendarbeit und auch eine Auseinandersetzung, eine fachliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Und genau, und was ja, es braucht eine Beforschung und vieles mehr. Und damit gebe ich ab an Andrea.
Naja, es war erstmal Anfang der 90er ja auch ein ganz anderer Zeitraum. Wir haben da die DDR war noch nicht richtig weg, die Bundesrepublik noch nicht richtig angenommen, die Justiz, die Polizei war noch nicht richtig geschult, also war noch nicht richtig im Einsatz. Das heißt, wir haben in den Anfängen dieser Massenproteste des Mobs, des mordenden Mobs, Anfang der 90er tatsächlich so eine Art, die haben dann rechtsfreien Raum wahrgenommen. Die haben wirklich sich da selbst ermächtigt. Die haben gesteuert natürlich von westlichen Neonazi-Strukturen, dann in Rostock-Lichtenhagen gebrandschatzt. Und man muss auch sagen, ich glaube, das ist auch einer der Unterschiede zu heute und der macht es nicht gerade besser. Das war damals ja auch eine sehr stark subkulturell geprägte Protestszene. Also man hat sich zwar vom Fernseher oder im warmen Kämmerchen die Hände gerieben und gesagt, endlich passiert was, aber angeschlossen haben sich ja die bürgerlichen Leute am wenigsten. Und heute ist der Protest natürlich, wenn wir Chemnitz 2018 sehen oder wenn wir jetzt auch die großen CSD-Proteste gegen die CSDs sehen, eine erschreckende Entwicklung, dann ist die sehr bürgerlich. Das war natürlich in den 90er Jahren nach den fürchterlichen Brandanschlägen von Mölln, Solingen, Lübeck und so weiter, der Hetzjacke in Guben und so weiter, da war natürlich die Zivilgesellschaft auch empört. Da hat sich die bürgerliche Gesellschaft ganz stark distanziert. Natürlich hat sich heute viel getan, da stimme ich Martina absolut zu. Aber letztendlich werden wieder diejenigen, die Schwächsten der Gesellschaft, wie auch in Rostock-Lichtenhagen, als man nicht die Nazis abtransportiert und festgenommen hat, dem Pöbel, dem Mob festgenommen hat, sondern als man die Bedrohten völlig, völlig wirklich unter Todesängsten leidenden Vietnamesen im Bus wegquartiert hat. Und genau das machen wir heute im Grunde genommen ja auch wieder. Wir schaffen ja ein Asylrecht ab. Und was noch viel schlimmer ist, wenn man das Buch von Björn Höcke genauer liest oder auch die Ankündigung von Sellner und so weiter, wenn man sich ganz genau einliest, dann fordern sie für unsere Gesellschaft, für ihren Kampf heute eine Verabschiedung vom Humanismus, von Ethik und Moral. Sie fordern eine verrohte, enthemmte männliche Gesellschaft, die kampfbereit ist für ihre Ziele. Und das ist natürlich eine ganz andere Dimension als in den 90er Jahren. Also damals war es eine provozierende Randstruktur, die benutzt wurde, um diese Krawalle, diesen Protest, eben damit die rechte Politik voranzutreiben und die CDU und so weiter, die haben es eben auch alle mitgemacht. Heute ist es aber so, dass tatsächlich diese ganze Politik ja schon von den Parteien über die AfD hinaus betrieben wird. Das heißt, sie fordern ganz andere Dinge. Ich glaube, das verfälscht das Ganze. Also wir haben heute wirklich ganz andere Probleme. Damals war es grausam und es war fürchterlich mit den vielen Todesfällen. Aber heute ist die Demokratie wirklich, ich glaube, es war noch nie so gefährlich. Wir sehen das in vielen anderen Ländern, wie schnell antidemokratische, autoritäre, gewaltbereite Strukturen durchsetzen können und Akzeptanz finden, normal werden. Und darauf zielen sie ab. Das hat einfach eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, da brauchen wir viel mehr Aufklärung auch, um auch medial. Ich würde mir auch sehr wünschen, so toll ich teilweise die Kollegen bei Spiegel TV finde und so weiter. Aber diese Berichterstattung verfälscht das eigentliche gesellschaftliche Problem total.
Also wir sehen auf der einen Seite, haben wir starke Strukturen. Martina, du hast es angesprochen, wir haben heute eine Zivilgesellschaft, die sich organisiert hat. Wir haben grundsätzlich staatliche Strukturen, die funktionieren. Man könnte die These aufstellen, dass die funktionieren könnten, die da sind. Man könnte die These aufstellen, dass Internet und Social Media jetzt diesen rechtsfreien Raum darstellen, der früher genau auf der Straße gewesen ist. Auf der anderen Seite, und das habe ich von dir öfter gehört jetzt in dieser Runde, Andrea, gibt es Fehler, die gemacht wurden, wo nicht hingeschaut wurde, die immer noch wiederholt werden, und vielleicht aber zumindest ein Bewusstsein dafür und wache Menschen, die darauf schauen. Und wir wollen gleich im zweiten Teil der Veranstaltung an dem Punkt weitermachen. Vielen Dank euch beiden für eure Expertise bis hierhin und dass ihr auch noch Zeit euch nehmt für die für den Austausch in den Gruppen.
Das war die Tollsachs konkret zwischen Jugendkultur und rechter Ideologie vom 21. Oktober 2025 des Netzwerk Tolerantes Sachsen. Mehr über das Netzwerk und unsere Arbeit erfahrt ihr unter www.tolerantes-sachsen.de.